Ja, ich begrüße Sie also zur nächsten Vorlesung. Und zwar erstmal mit einer etwas vergrübelten Bemerkung. Bei dem Versuch zu erfassen, was der Daoismus ist, was gar nicht einfach ist, bin ich darauf gestoßen, dass natürlich, das habe ich auch irgendwann mal gesagt, alles, was wir über diese chinesische Philosophie der archaischen Zeit wissen, eine nachträgliche Konstruktion aus der Han-Zeit als Rahmen hat und noch spätere nachträgliche Konstruktionen. Und das ist bei Konfuzius und seiner Schule irgendwie relativ einfach, weil da geht es ja darum, wie richtig zu regieren ist. Und insofern wirkt es auf den ersten Blick nicht sehr verzerrt. Beim Daoismus, der ja nicht zufällig dann später tatsächlich zur Religion ausgebildet worden ist, mit Klöstern und Mönchen und allem drum und dran, aber hunderte von Jahren später, ist das offensichtlich viel schwieriger. Und ich habe eine Bemerkung von Wolfgang Bauer sehr hilfreich gefunden, der meinte, die hätten sich dann zu sozusagen polaren Gegensätzen in einem philosophischen Netzwerk entwickelt, den Konfuzianismus und den Daoismus, noch in der Zeit der streitenden Reiche. Und ich glaube, man muss diesen Zusammenhang, diesen ursprünglichen Zusammenhang tatsächlich versuchen zu rekonstruieren. Und als erstes will ich jetzt also versuchen, durch Diskussion der verschiedenen, wie die Philologen sagen, Gegebenheitsweisen, also wie das in den Texten dargestellt wird, mich dem Daoismus etwas anzunähern, also diesem ursprünglichen Daoismus, wo dann auch schon die Frage ist, was ist das klassische Werk? Ist es das Tao Te Ching? Ist es das, wie heißt das andere? Habe ich jetzt? Ist es ein anderes, offenbar in Teilen ein bisschen älteres, in Teilen jüngeres Werk? Das werden wir alles noch diskutieren. Und dazu werde ich mit Ihnen jetzt unterschiedliche Präsentationen des Daoismus erstmal durchgehen. Also eine ganze Folge von Diskussionen darüber, was ist Daoismus. Die Frage ist so Gegenstand eines Aufsatzes von Harley Creel in 1956. Es gibt in der Tradition die Unterscheidung zwischen einem philosophischen und einem religiösen Daoismus. Vielleicht sollte man das ein bisschen weiter wegziehen oder näher ranziehen. Wenn wir das jetzt noch hoch machen würden, dann glaube ich, das ist besser. Ja. Das ist nur meine E-Mail-Adresse weg, das ist aber kein Problem. Dao Jia gegenüber Dao Jiao. Und man kann, glaube ich, plausibel machen, dass das eine spätere Bildung ist. Dass das im ursprünglichen Daoismus oder in dieser Philosophie, die mit diesem Text, den es ja gegeben hat, in Dao Zi, zusammenhängt, so eine unsinnige Unterscheidung ist, die im Grunde europäische Kategorien, um solches zu wissen, dass der Begriff der Region überhaupt erst im 19. Jahrhundert auf Chinesisch gebildet worden ist, als Übersetzung aus den europäischen Sprachen. Also von da aus ist das schwierig, aber dasselbe gilt übrigens auch für den Begriff der Philosophie. Auch der ist eine späte Bildung, ich weiß nicht, spätes 19., frühes 20. Jahrhundert im Chinesischen. Weiterhin wird, glaube ich, deutlich, denke ich mit S, dass die retrospektiv gebildeten Schulen, es gibt ja in allen Darstellungen dann die unterschiedlichen Schulen, Daoismus, Konfuzianismus und dann noch die Legisten, dass das jedenfalls nachträgliche Konstruktionen sind. Dass also, ja, so wie man bei den Vorsokratikern dann irgendwie versucht hat, zwischen Idealisten und Materialisten zu sortieren, was auch nicht so richtig hinhaut, sind das nachträgliche Klassifizierungsversuche. Das wirkliche, in Anführungsstrichen, philosophische Leben war komplexer. Es gab ein philosophisches Spannungsfeld, das wir eben als solches rekonstruieren müssten. Und in dem sind unterschiedliche Positionen bezogen worden. Die haben sich auf Schulzusammenhänge sicherlich bezogen, aber spezifisch in der Gestalt von Lehrer- und Schülerverhältnissen. Und bezogen auf Lao Tzu, was sowieso ein Nichtname ist, ist irgendwie der alte Meister oder der Weise oder sowas, gibt es solche berichteten Lehrer-Schüler-Verhältnisse nicht. Was dann auch natürlich zu der Vermutung Anlass gegeben hat, es hätte ihn vielleicht gar nicht gegeben. Das denke ich, solche Schlussfolgerungen würde ich immer sehr vorsichtig ziehen, weil sozusagen daraus, dass man das ihn nicht in solche Lehrer-Schüler-Verhältnisse sozusagen verankern kann, da müsste man erstmal fragen, warum war das der Fall? Und wenn man keinen anderen Grund findet, als dass es ihn nicht gegeben hat, dann hat das eine starke Begründung. Aber ich denke, es gibt andere Gründe, warum es diese Lehrer-Schüler-Verhältnisse nicht gegeben hat.
Du hast doch diesen einen Bericht von Konfuzius, wo er mit Lao Tzu ein Gespräch hat.
Ja, ja. Das ist aber ziemlich sicher eine Legende.
Ja, umgekehrt. Also die haben sich alles Mögliche miteinander zugeschoben.
Also die haben miteinander kommuniziert, das ist sicherlich richtig. Wobei natürlich auch die Frage ist, das nächste, da komme ich schon noch drauf, dass das Verhältnis zwischen Lao Tzu als dem Urweisen dieser ganzen Bewegung, dem Verfasser des Tao Te Ching und dem hinterher vergöttlichten, ich glaube, Lao Kun, der Tao- oder Dao-Religion, das ist problematisch. Also man wird nicht unterstellen können, so einfach, dass es einen solchen Gründerweisen gegeben hat. Das ist möglicherweise tatsächlich Legende. Aber es hat jemand gegeben, der hat das Lao Te Ching redigiert. Das ist ein redigiertes Buch, das ist eindeutig. Und zwar aus bereits vorhandenem Spruchmaterial. Das ist, denke ich, inzwischen gesicherter Stand der Forschung. Und diesen Redakteur muss es gegeben haben. Also zu unterstellen, das hat irgendwie ein Kollektiv im Zuge der Überlieferung redigiert, das ist eine wenig plausible Vermutung. Es kann natürlich sein, dass das nicht einer, sondern zwei waren oder sowas, aber das ist eher unwahrscheinlich, sondern da ist schon eher wahrscheinlich auf diesem Stand sozusagen der gelehrten Produktionsweise, dass das einer gewesen ist.
Das ist noch eine Frage mit dem Daoismus und Taoismus. Also manchmal T und manchmal D, beliebig? Oder?
Das ist nicht beliebig, weil im Chinesischen ist relativ eindeutig kein scharfes T, sondern ein D.
Gibt es da kein scharfes T?
Nee. Und das ist halt das Problem, dass die älteren Übersetzungen aus dem Chinesischen das ignoriert haben und ganz viele Sachen mit T geschrieben haben, die im Chinesischen vernünftigerweise nicht mit T geschrieben werden. Und erst die neuere Schreibweise berücksichtigt das. Also insofern, aber Sie sehen, wenn Sie die Veröffentlichung sich angucken, das hat sich bis tief ins 20. Jahrhundert hinein gehalten.
Sie haben es auch hier in Ihrer Übersicht
gehabt. Ja. Das hieß, früher hieß das Tao Te Ching.
Ja.
Also vollkommen falsch.
Ja, also sozusagen.
Das ist ja auch Mao Zedong, das ist auch
nicht
falsch.
Ja, ja, genau.
Mao Zedong,
ja. Ja. Also diese Tatsache, dass es diese spezifischen Lehrer-Schüler-Verhältnisse nicht gegeben hat, denke ich, sind eher dadurch zu erklären, dass in gewisser Weise der Daoismus oder sozusagen die Vorformen des sich dann konstituierenden Daoismus eine subversive Tendenz gewesen sind. Eine Tendenz innerhalb der Gelehrtenklasse, die sich gewissermaßen offiziell konfuzianisch, also als Antizipation eines wohlregierten Reiches konstituierte, die aber, weil es das Reich nicht gab und es überhaupt nicht absehbar war, wie es wieder werden konnte, denn es ist ja auf anderem Wege geworden, als die Philosophen oder diese Denker antizipiert haben. Die Qin haben das mit militärischer Gewalt, Repression, List, also da könnte man die ganze Liste machiavellischer Tätigkeiten auflisten, haben sie das Reich wiederhergestellt. Also das hatte mit dem Programm der Konfuzianer in ihren unterschiedlichsten Varianten oder auch der Legisten oder eigentlich nichts zu tun. Von da aus, denke ich, ist es plausibel, dass die daoistischen Denker oder der Lao Tse nicht in der Weise Schulen gebildet haben, weil man konnte gewissermaßen sich nicht zum Beamten qualifizieren, indem man zu denen ging. Trotzdem hat es sie wohl gegeben. Also das kann man hinreichend literarisch nachvollziehen. Das ist eher gewissermaßen eine literarische Erscheinung und natürlich, wenn Sie so wollen, eine geistig-intellektuelle Erscheinung als eine Erscheinung der Schulbildung. Insofern denke ich, ist das Argument, dass es diese spezifischen Lehrer-Schüler-Verhältnisse nicht gegeben hat, kein wirkliches Argument, um die Existenz des Lao Tse als des Redakteurs dieses Buchs zu bestreiten. Ja, noch weiter, der Begriff Dao oder eben Tao in der älteren Schreibweise heißt Weg. Hier Hans von S. meint, das hieße auch Geisterweg. Nun ja, das heißt eben wirklich, im Griechischen haben wir Odos als Metapher, Methode. Heraklit spricht von dem Weg nach oben und nach unten, der ein und derselbe sei. Odos Anokakatoi. Und es ist immer, sagen wir, ein bisschen normativ aufgeladen. Es geht um den rechten Weg. Aber das ist erstmal, sagen wir, das, was gesucht wird, irgendwie den rechten Weg zu finden in einer Zeit des Chaos und um einen Hermann-Schmidtschen Begriff zu verwenden, der Beirrung. Ja, das, glaube ich, kann man so nachvollziehen. Beim Konfuzius gibt es dann solche Formulierungen, wer auf den Weg vertraut, als eben der sich sozusagen dem Denken seiner Schule anschließt. Im Buch der Riten, auch konfuzianisch geprägt, ist es erweitert auf die Art, wie man etwas tut. Im Kapitel Maß und Mitte findet sich die Definition, seinem Wesen folgen, das heißt Weg. Den rechten Weg darf man nicht einen Augenblick verlassen. Ja, da sieht man, das ist der allgemeine Begriff und das ist, glaube ich, ein gemeinsames Thema. Dann zweitens, die frühesten Stellen für solche daoistischen Weisheiten finden sich im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Aber es gibt keine eigenständige Schulrichtung mit Namen Daoismus damals. Deswegen sind die Übersetzungen des Anfangs des Tao Te Ching, das wahrscheinlich eine spätere, sozusagen philosophisch zuspitzende Hinzufügung ist gegenüber den allerersten Redaktionen, problematisch. Und dann ist noch zu bemerken, dass die religiöse Lektüre des Tao, wie sie sich schon in Huan Nanzi, einem Buch aus der Frühzeit, findet, trotzdem problematisch ist. Das ist in der Zeit der Streitenden Reiche, wo das sicherlich entstanden ist, sicherlich so nicht das Thema. Deswegen ist es ganz problematisch auch, dass in vielen Übersetzungen dann immer gleich mit dem Seinsgrund und mit Gott operiert wird.
Ja, das, genau. Das war mal jetzt, oder jetzt mal vielleicht so eine kleine Zwischenfrage von mir. Also richtig besehen, nicht wahr, hat Daoismus oder Dao in der Definition von Weg nichts mit Ursubstanz, Urkraft oder was weiß ich, Urstoff, wie beispielsweise auch bei den Vorsokratikern zu tun, aus denen sich sozusagen alles, die ganze Welt und die Einzelheiten, die Individuen herausgebären, sondern also man muss es primär als eine Art Methode, als Weg, als Methodos, also meinetwegen als Methodos, als den richtigen Weg bezeichnen und nichts irgendwie, sagen wir mal, greifbar oder übergreifend, substanziell philosophisches sehen.
Naja, das ist kompliziert, weil der Daoismus oder der Lao Tzu das tatsächlich schon ausgeweitet hat. Es gibt gewissermaßen den richtigen Weg, den wir gehen, und es gibt den richtigen Weg, den die Dinge gehen. Und das wird dann im Grunde als Prinzip. Aber es ist richtig, es ist kein substanzielles Prinzip, sondern wenn Sie so wollen, es ist ein prozedurales Prinzip. Die Welt wird als etwas begriffen, was seinen richtigen Weg geht. Und das Problem ist, dass die Menschen das stören. Also das ist, glaube ich, so die Grundintuition. Verwandt natürlich mit solchen Begriffen wie Archä, ne? Aber, oder Physis auch, aber eben anders als Archä oder Physis, Archä ist ja doch immer so ein Punkt. Davon da geht es aus. Und Physis ist sozusagen ein umgreifendes Prinzip des aus sich heraus Wachsens und Lebens. Und so ist das im Dao eigentlich nicht.
Ja, eventuelle Aperon, also was Unbegrenzte.
Jein.
Das Unbegrenzte, was das, also war das Anaximander?
Anaximander, ja. Aber Anaximanders Aperon ist eben statisch. Ist zwar in sich dynamisch, aber ist sozusagen das letzte Umfassende.
Ja, ja.
Und das ist der daoistisch verstandene, sozusagen universalisierte Weg, nicht, sondern der ist sozusagen ein Weltprozess. Das ist schon anders.
Bei diesem Anaximander-Spruch, nicht wahr, wo es ja heißt, nicht wahr, also dass aus dem, also woraus alle Dinge entspringen, Exon, Genesis, Estetus, Usi, wo sozusagen die Dinge herausspringen, da gehen sie auch wieder hinein und müssen Buße zahlen, entsprechend der Ordnung der Zeit, Katatent, Kron und Gaxen. Also ich habe da nur so ein paar Sprüche auswendig gelernt, nicht, dass jedem glaubt, ich kann Griechisch, weit davon entfernt. Aber das muss nochmal nebenbei. Da haben wir ja sozusagen auch diesen Geburtsprozess, aus dem heraus alles quält, alles heraussprudelt und im dem wieder alles wieder zurückfällt. Also haben wir ja dieses prozessuale System, nicht wahr, was also so durchaus eine eigene Dynamik auch hat.
Das hat eine Dynamik, aber der Unterschied scheint mir zu sein, dass hier, Sie sagten Geburtsprozess, da gibt es sozusagen die Mutter, die existiert unabhängig von dem Prozess. Und das gibt es hier nicht. Das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied. Also das Aperon ist in der Tat als so eine Art von Präexistenzer großer Mutter. Da kann man auch durchaus entsprechende mythische Vorstellungen im Vorderen Orient, die haben die ja umfangreich existiert, anrufen, aber sie existiert eben unabhängig vom Prozess. Und das Dao ist der Prozess selber. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und auch sehr grundlegender Unterschied. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, was das für eine Art von Tätigkeit war, die diese Philosophen betrieben haben. Dem will ich versuchen, dann in meiner eigenen Interpretation von Lao Tzu nächstes Mal dazu kommen. Oder übernächstes Mal müssen wir sehen, wie schnell wir vorankommen. Wir werden uns die nötige Zeit nehmen. Werde ich dazu versuchen, das auseinanderzulegen.
Das wirkt wesentlich weniger mythologisch und metaphysisch was die Chinesen machen.
Ja, ja.
Also was die Griechen da alles drumherum spannen.
Ja.
Was da alles,
also ja, wobei bei den Griechen muss man eigentlich auch sagen, bei ihnen, das ist ja das Vertrackte, ist es gleichzeitig der Beginn wirklicher Wissenschaft. Genau. Ja. Wenn Thales sagt, alles ist aus dem Wasser, und das damit begründet, dass Holz auf Wasser schwimmt und Steine auch Gewicht verlieren und dass es Ebbe und Flut gibt und Überschwemmungen des Nil und daraus dann das Land fruchtbar wird, da mischen sich tatsächlich erste wissenschaftliche Überlegungen hinein. Und es ist auch so, dass diese ganzen Traktate, die wir dann von Anaximander und Anaximenes haben, ziemlich sicher Einleitungskapitel zu Handbüchern der Welt waren, die dann die Fernkaufleute auch gebraucht haben. Da stand eben drin, was gibt es so alles, was kann man da kaufen, was kann man da verkaufen, was sind das für Völker, sind die friedlich, sind die aggressiv und. Und da gab es vorneweg sowas wie eine Darstellung, wie die Welt überhaupt zusammenhält. Und das haben dann eben Anaximander und Anaximenes gemacht. Und das fehlt hier, diese
Naturphilosophen.
Ja, beginnende Naturwissenschaftler. Das ist
auch das.
Was ja auch damit zu tun hat, die Entwicklung der Geometrie zur Wissenschaft ist ja auch nicht so weit weg. Spätestens bei Pythagoras verbindet sich dann diese Prinzipienspekulation mit den mathematischen Prinzipien. Und das sind beide Entwicklungen haben in der chinesischen Variante keine Entsprechung. Also weder der Bezug zur Naturwissenschaft noch der Bezug zur Mathematik. Es gibt zwar Spekulationen über 1, 2 und 3, aber dann hört es auch schon auf. Ne? Also 1, 2, 3, viele ist es dann. Also ganz einfache Arithmetik. Gut, aber jetzt nochmal. Dann gibt es das Problem, dass, da will ich Ihnen dann doch die Beispiele von S. Also ich habe jetzt den falschen, Entschuldigung. Was ist er denn? Seite 13 folgende illustrierte das Problem des Anfangs der Übersetzung. Des zentralen daoistischen Textes schlechthin, wie er, denke ich, mit Recht sagte. Das ist in manchen anderen Darstellungen wird gesagt, das ist er nicht wirklich. Einer behauptet sogar, Wolfgang Bauer, das muss ein Ausländer geschrieben haben, weil das so eine merkwürdige, distanzierende Perspektive hat. Aber jetzt zum Anfang des Textes. Ne? Natürlich geht es erstmal darum, viele haben sich davor gedrückt, das Wort Dao zu übersetzen. Dann hat sich Richard Wilhelm an Goethes Faust gehalten, der bei der Übersetzung des griechischen Logos recht bald auf Sinn kam. Und dann hat er dann eben Dao mit Sinn übersetzt. Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Dann hat ein Sinologe gedichtet, kann ewig eines sein, was wir erkennen, ein Name ewig sein, mit dem wir nennen. Dann hat ein Rudolf Backofen ohne Kenntnis des Chinesischen 1949 das so übersetzt, das Unergründliche, das man ergründen kann, ist nicht das unergründbar Letzte. Der Begriff, durch den man begreifen kann, zeugt nicht vom Unbegreiflichen. Als beste Übersetzung bezeichnet hier Van S., der auch Sinologe ist, die Übersetzung von Günter Debon. Könnten wir weisen den Weg, es wäre kein ewiger Weg. Könnten wir nennen den Namen, es wäre kein ewiger Name. Ernst Schwarz, in der Übersetzung, die dann zum Ende der DDR erschienen ist, das ist nur eine Ausgabe, Entschuldigung. Sagbar das Dao, doch nicht das ewige Dao, nennbar der Name, doch nicht der ewige Name. Dann in einer Übersetzung einer Grabversion, also einer Vision, einer Version des Dao de Jing aus einem altchinesischen Grab. Ein Dao, kann es als Dao bestimmt werden, ist es kein stetiges Dao. ein Name kann als Name bestimmt werden, ist er kein stetiger Name. Und Lutz Geldsetzer, den wir auch schon zitiert haben, kann das Dao Dao sein, wenn es nicht das immerwährende Dao ist, können Namen bezeichnen, wenn sie nicht die immerwährend richtigen Namen sind. Wobei hier der von S findet das grammatikalisch bedenklich. Das kann ich nicht erkennen. Ich meine, es ist ein bisschen holprig mit dem Dao Dao sein, aber grammatisch ist das in Ordnung. Und hier wird jetzt dann vermutet, da sind wir dann dabei, was Sie sagten, eine Methode oder Regel, die man erörtern oder beibringen kann, kann nie eine allgemeingültige Methode sein und ein Name, den man als Namen aussprechen kann, kein Name, der dauerhaft Bestand hat, da sich nämlich die Dinge ändern. Und da kommen wir natürlich gleich zu einem Grundproblem hier an dieser Stelle, nämlich dem Problem des Namens. Also wir kennen das aus der europäischen Tradition. Platons Ideenlehre beruht auf der Vorstellung, dass Prädikatoren Namen sind. Ne, also mein Name ist Frieder Wolf, da kann ich auch noch sozusagen in die Details gehen und Geburtsdatum angeben. Wie gesagt, in dieser Vorlesung nicht erzählt, aber die Anekdote erzähle ich gerne. In den 80er Jahren hatte ich das Problem, dass ich an deutschen Grenzen verhaftet wurde, weil nach einem Friedrich Wolf, geboren 1943, gesucht wurde. Ich glaube sogar das Geburtsdatum stimmte. Wie bitte? Nein, nein, das war der bundesdeutsche Grenzschutz. Und es wurde nach jemandem gesucht, der mit diesem Geburtsdatum das Pseudonym Friedrich Wolf hatte. Und das konnten sie damals mit den kleinen Computern, die tragbar waren, nicht kontrollieren. Und ich habe dann tatsächlich, das ist was ganz Tolles, vom Polizeipräsidenten in Berlin eine Nicht-Identitätsbescheinigung bekommen. Also eine Bescheinigung, dass ich nicht mit dem gesuchten Friedrich Wolf identisch sei. Also das illustriert das Problem von Namen und Begriff, finde ich, auf lustige Weise, aber auch auf prägnante Weise. Der Name bezeichnet eben ein Individuum. Und Begriffe haben irgendwie ein anderes Verhältnis zu ihren Gegenständen. Auch die haben irgendwie einen gegenständlichen Bezug. Das ist das Nominalismus-Realismus-Problem, das will ich jetzt gar nicht entfalten. Aber der ist nicht derselbe wie die Benennung eines Individuums.
Das ist aber bei Platon ist das Reale der Begriff.
Ja, ja. Und die Individuen gibt es gar nicht wirklich.
Ja, ja. Das kam aus Sprachphilosophie.
Ja, ja. Also Frege hat das dann, glaube ich, zunächst mal als erster klassisch auseinandergenommen. Gibt dann ein paar Vorläufer, aber bei Frege ist das systematisch und klassisch. Und in der chinesischen Tradition wird auch immer mit dem Begriff des Namens operiert, wobei eben nicht zwischen Namen und Begriff unterschieden wird. Was dann in den Übersetzungen zu allerlei Mystifizierungen dann auch wirklich führt. Das ist ja ein Unterschied, ob ich zwischen Namen und Begriff nicht unterscheide oder in einer Sprache, in der der Unterschied sich inzwischen durchgesetzt hat, dauernd von Namen rede, auch in Kontexten, wo man sicherlich Begriff sagen müsste. Also das ist ein allgemeines Problem. Und Dao ist natürlich ein Begriff. Das Problem der Namen Gottes oder ähnliches stellt sich für das Dao nicht. So, damit komme ich dann zu meinem ersten Quellenbeitrag, der Florian C. Reiter, der war hier Sinologe an der Humboldt-Uni, hat die Aspekte der Lao-Tzu-Rezeption im deutschsprachigen Raum untersucht und hat dazu erst einmal herausgearbeitet, dass die deutschen Schriftsteller, Gelehrten und Dichter in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts kaum vertraut waren mit der Geschichte des chinesischen Textes, auf die wir noch kommen. Sondern die waren, wie er sagt, der literarisch und philosophisch interessierte Interpret in Deutschland war, wie auch der berufliche China-Kundler, seiner angestammten Bildung und Geisteswelt verhaftet. Und das zum Teil auch in der Form des Eskapismus nach dem Motto Ex Oriente Lux. Und das führte dann zu verfremdeten und kaum fundierten Übersetzungen und sogar Nachdichtungen. Und es wurde dann als eine philosophische Offenbarung für die europäische Geisteswelt interpretiert. In der marxistisch-leninistischen Weltsicht, fügt er dann gleich polemisch hinzu, hat man dann auch den ersten Materialisten in China, in Lao Tse, gefunden. Und er exemplifiziert das jetzt. Und weist auch auf Brecht, Döblin, Calabund und Hesse hin, die alle den vor allen Dingen einzelne als mystisch-taoistisch aufgefasste Begriffe wie Handeln durch Nichthandeln, Wu Wei, ins Zentrum gerückt haben. Und das hat dann zur Fehlinterpretation und Übersteigerung der taoistischen Philosophie als Gegenmodell zu europäisch-christlichen Vorstellungen geführt und etwa zu einer Interpretation von Lao Tzu als, Zitat, Evangelist des reinen Menschentums, ein Zehn Dalago von 1915 und der Winneken, der die Jugendbewegung wesentlich mit vorformuliert hat, bezeichnet das Tao Te Ching als, Zitat, die älteste und erhabenste Lehre vom Übermenschen. Also Nietzsche hier reinmischend. Das sind aber reine fiktive Projektionen. Das ist aber das Problem, dass ein großer Teil der Literatur und der Übersetzung von diesen fiktiven Projektionen beherrscht ist. Dann wird jetzt im Einzelnen nachvollzogen, wie es dann daran gearbeitet wird, exemplarisch an einem Alexander Ular diese orientalische Tradition zu verfremden. Der hat 1921 ein Buch veröffentlicht, Die Bahn und der rechte Weg des Lao Tse, also das Dao, ne? Bahn heißt auch Dao. Die chinesische Urschrift, der chinesischen Urschrift nachgedacht. Dieses Nachdenken, davor sollte man sich als Philosoph hüten, weil dann wird es unkontrollierbar. Was nicht heißt, dass man nicht denken soll. Das ist aber diese Art von sozusagen imaginativ-projektivem Nachdenken, die führt nicht weiter. Ich zitiere hier ausführlich, so wie der Florian Reiter ausführlich zitiert: Wir Europäer mit unseren jahrtausendealten indoeuropäischen Verschrobenheiten sind womöglich noch weniger fähig, den Gedanken eines Lao Tse zu folgen, als der einfachste Chinese. Also da wird dieser Gedanke der unterschiedlichen Welten, in denen sich die unterschiedlichen Kulturen bewegen, der Kulturrelativismus, wenn auch selbstkritisch, ziemlich auf die Spitze getrieben. Also wir sind immer noch in einer sozusagen nur komparatistisch zu erfassenden indoeuropäischen Gedankenblase und die Chinesen sind in einer ganz anderen. Also das scheint mir ein abenteuerliches Konstrukt zu sein. Also das ist hier die Rede vom indoeuropäischen Fluch und das Zitat, wir öffnen den Mund, und jeder Satz, den wir sprechen, ist ein unheimliches Gewebe von Wahnvorstellungen. Gut, im Deutschen in der Tat legen wir jedem Dinge Geschlecht bei, wie bei den Menschen. Und die furchtbar gefährliche indoeuropäische Sprache hat von Platon bis Schopenhauer, Zitat, über zwei Jahrtausende lang ganz einfach mit den Wasserstiefeln der Naivität im Sumpf des Vermenschlichungswahnes um sich herum gewahrt. Schöner polemischer Text, aber ich glaube, eine kritische Lektüre kann man damit nicht betreiben.
Ist schon mal ein Ansatz.
Also dem, auch diesem wird man nachgehen müssen. Man muss ihm nachgehen. Also in dieser Pauschalität ist das, glaube ich, nicht haltbar und auch nicht hilfreich.
Schon mal weiter, als den Westen so zu verherrlichen.
Das ist wirklich
wir
wahr.
Also, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Und
klar, also der naive Eurozentrismus ist es noch weniger kritisch, aber gewissermaßen, das ist hier einfach nur negativ gewendet, der Eurozentrismus. Und wird der Vielfalt des menschlichen Denkens und auch der Möglichkeit der Kommunikation und auch der Debatte und Argumentation nicht gerecht. Also denn hiermit wird dann ja implizit gesagt, als Europäer kann ich den Chinesen gar nichts sagen und die Chinesen können uns eigentlich gar nichts sagen, außer dass sie uns sagen, ändert euch, gebt eure europäische Kulturidentität auf, was auch Blödsinn ist. Und dann wird gesagt, Lao Tse war als Chinese diesem kläglichen Schicksale nicht ausgesetzt. Ja, da wird also das, da geht es dann eigentlich schon fast in Kulturrassismus über. Er konnte mit Dingen, Tatsachen und Ideen operieren, wo wir nur vermenschlichte Abbilder zur Verfügung haben. Ja, also da steckt natürlich drin eine Vorstellung, die völlig unkritisch ist von Sprache, die, wenn man nicht diese europäischen Vorurteile hat, hat die Sprache unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit. Zur wahren Wirklichkeit, könnte ich gleich polemisch hinzufügen. Und das ist natürlich abenteuerlich. Dass Sprache vermittelt ist und unterschiedlich vermittelt wird, sicherlich das Chinesische strukturell anders als wir mit unseren indoeuropäischen Sprachen. Das ist nicht bestreitbar. Aber daraus hier dieses kulturrelativistische Gefängnis zu machen, das er da draus macht, das, denke ich, muss man bestreiten. Ja, und dann sagt er, er konnte ein Riesenwerk in 81 kurzen Sprüchen ausführen. Das ist eben sozusagen der Vorteil der Archaik. Auch Heraklit oder Parmenides oder die anderen, von denen wir dann noch ein bisschen mehr haben, wie Demokrit, haben sich relativ kurz über Gott und die Welt, kann man in ihrem Fall ja sagen, tatsächlich ausgelassen. Oder besser noch Götter und die Welt, denn bei ihnen werden die Götter ja in die Welt eingemeindet. Insofern stimmt die christliche Formel von Gott und die Welt doch nicht. Und dann macht er deutlich, also irgendwie, dass das alles ganz wunderbar sei bei Lao Tse. Die Ideen würden sich wechselseitig beleuchten. Es gebe mathematische Präzision in der Umschreibung entlegener Abstrakta, eine kühne Synthese der Dinge, eine Meisterschaft der Darstellung, die auch wohl nur in der altchinesischen Sprache und ihrer ideografischen Schrift möglich sind. Sicherlich ist richtig, dass die ideografische Sprache, die chinesische Sprache und die ideografische Schrift in anderer Weise zur Synthese und Zusammenfassung und Konzentration anhalten als eine diskursive Schriftsprache, völlig klar, und eine entsprechende gesprochene Sprache. Ja, und dann ist da sehr dran gesündigt worden, das ist vielleicht, das ist sicherlich richtig. Und es gibt eben das Problem, dass nicht berücksichtigt wurde, das ist auch ein richtiger Gesichtspunkt, dass der Lao Tzu seine Schrift vor 25 Jahrhunderten geschrieben hat und nicht gestern. Und man sollte das berücksichtigen bei der Lektüre, das ist unbestreitbar.
Das hört sich auch so ein bisschen an, so zeitweise, ich glaube, der 19. Jahrhundert wurde doch auch die griechische Kultur so hochgehoben, also so hochstehend, weil da sogar Leibniz hat, glaube ich, auch schon sowas gesagt, also dass die kulturell doch sehr viel höher stehen.
So ja, da gibt es eigentlich seit dem 18. Jahrhundert eine entsprechende Debatte und hier wird das jetzt im Grunde auf die Chinesen übertragen. Und dann gibt es dann solche schönen Thesen, Lao Tzu steht jenseits von Nietzsche. Also sozusagen noch radikaler auf Distanz. Und ihm wird jetzt entgegengehalten, dass er einfach nicht gemerkt habe, dass er mit seinen scheinbar aufgeklärten Aussagen chinesische Vorurteile wiedergibt, die in China durchaus individuelle intensive Beziehungen zum Phänomen Region kaschieren können. Den chinesischen Gelehrten hätten eben diese Spaltung im offiziellen Konfuzianismus und inoffiziellen Daoismus in vielfältiger Form reproduziert. Und es gibt dann sozusagen bei diesem Ulades die Steigerung der Behauptung, dass alle den Text bisher nicht verstanden hätten, da sie in jüngere Sprach- und Denknormen ihrer Zeit eingebunden waren. Und jetzt will er den Text aus dem Kontext seiner Zeit verstehen. Und das ist natürlich ein absurder Anspruch. Man kann den Text historisieren, aber dann ordnen wir ihn in unser Verständnis der Geschichte ein und nicht in das Verständnis der damaligen Zeit. Das ist sicherlich einfach falsch. So, und dann zweiter Komplex. Klabund schreibt 1930 über das Reich der Mitte in seiner Literaturgeschichte. Es hätte da einerseits den Konfuzius mit der, Zitat, ordnenden Vernunft und andererseits Lao Tzu oder Lao Tzu eben mit der sinnenden Seele gegeben. Und das ginge darum, die in Gleichgewicht zu halten. Und er spricht von der pazifistischen Neigung der Chinesen, Zitat, und von der Entstehung des taoistischen Menschen. Und da scheint, ist jetzt auch wieder ein längeres Zitat, was ich da gerne vorlesen würde, so scheint mir der Trennungsstrich zwischen östlichen und westlichen Menschen quer durch die Seele der Menschheit zu gehen, die nur durch das himmlische Gesetz der Waage, des Gegensatzes zwischen Tag und Nacht, Tod und Leben, Gott und Teufel, Mann und Weib, Gut und Böse, sich in der Schwebe hält. Der Typ des östlichen und des westlichen Menschen, man kann ihn auch als den Menschen des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs bezeichnen. Oder das östliche Denken, wie Lao Tzu es denkt, ist ein mythisches, ein magisches Denken, ein Denken an sich. Das westliche Denken ist ein rationalistisches, empirisches Denken, ein Denken um sich, ein Denken zum Zweck. Der östliche Mensch beruht in sich und hat seinen Sinn nur in sich. Seine Welt ist eine Innenwelt. Der westliche Mensch ist außer sich. Der westliche ist der Wissenschaftler. Der östliche ist der Weise, der Helle, der Heilige, der sein Geschmeide unter einem ärmlichen Gewand verborgen trägt. Sie sehen, wie hier zeitgenössische kulturelle, um nicht zu sagen ideologische Bedürfnisse, sozusagen durch eine projektive Lektüre bedient werden sollen. Dann zitiert er als nächstes André Eckhart, ein Buch Lao Tse, Unvergängliche Weisheit von 1957, der von der Historizität Lao Tzus ausgeht. Als Beleg dient ihm, dass in der Kunst der Han-Zeit die Begegnung Lao Tzus mit Konfuzius dargestellt sei. Außerdem hat der Großhistoriker Sima Qian die Existenz einer Person Lao Tzu plausibel gemacht. Und jetzt nach dem Eckhart sozusagen die verschiedenen Übersetzungen von Tao, Dao aufgeführt hat. Ich zitiere sie mal. Sein, Weg, Bahn als erste Gruppe, Gesetz, Sinn, Führerin, Anschluss, Weg, Zone, Natur, Weltordnung, Weltgesetz, rechter Weg, Führen, Folgen, Tugend, Sitte, Vernunft, Lehre, Prinzip, Sprechen, Bezirk, Kreis, Vorsteher, Mittel und Wege. Sie sehen, das ist wirklich ein breites Feld. Das sind, sagt hier Reiter dazu, diese lange Reihe von Bedeutungen leitet sich wesentlich aus den lexikalischen Einträgen zum Wort Tao her, leicht ersichtlich an den administrativen Bedeutungen. Also eigentlich kein Erkenntnisgewinn. Problematisch sei jedoch die Fortführung dieser, die der André Eckhart hier macht. Zitat: Tao bedeutet bei Lao Tse das ewige, ursprüngliche, absolute Sein, die Existenz schlechthin, entspricht also unserem Gottesbegriff. Und Te wird übersetzt mit Weg, Tugend, Lebend und so fort. Sinngemäß ist Te die Segnung des Wirken Taos. Und der King versteht der Chinese ein klassisches Buch. Und das ist jetzt der zentrale Punkt. Wenn man sich dem Lao Tzu und dem Tao Te Ching unbefangen nähert, ist davon ein Gottesbegriff keine Rede. Und auch Tee mit Weg, Tugend, Leben zu übersetzen, ist ziemlich diskutabel. Ein anderer Autor, da kommen wir noch zu, hat dafür Tucht vorgeschlagen. Das scheint mir insofern sinnvoller zu sein, als es eine der Übersetzungen ist, die die Altphilologen für das griechische Wort Arete vorgeschlagen haben. Die Arete eines Streichholz ist eben gut zu entflammen. Und insofern, klar, wenn man das dann Tucht nennen will, dann hat das sinnvoll. Aber es geht einfach darum, Funktionen gut auszuführen.
Tucht habe ich noch nie gesagt, also Tugend, damit kann ich was anfangen.
Ja, ja. Naja, man hat das analog zu dem Begriff Zucht gebildet. So wie man tüchtig gibt es und züchtig. Und zu tüchtig könnte man dann Tucht zurückbilden. Das ist die. Aber es ist einfach ein, sagen wir mal, ein Ausweg aus dem Problem der falschen Übersetzung von Arete mit Tugend. Es ist eher so etwas wie gut beherrschte Fähigkeit.
Bestform.
Aber auch das trifft das Tao oder das Dao nicht. Und das sind ziemlich schwierige Versuche. Also es gibt dann natürlich auch, muss ich erwähnen, es gibt einen Text in 42.1 des Tao Te Ching, Zitat: Tao erzeugt die Einheit erzeugt die Zweiheit erzeugt die Dreiheit, die Dreiheit erzeugt sämtliche Wesen. Das wird in Verbindung mit dem Anfang des Johannesevangeliums gebracht und wird dann als Dreieinigkeitslehre interpretiert. Dafür gibt es null Grundlagen.
Also Hegel, These, Antithese.
Ja. Ja, der hat ja richtig die Trinitätslehre auf den Begriff gebracht.
So, dann wird eben versucht, Jehova ins Spiel zu bringen. Das will ich jetzt nicht alles hier einbringen. Was dann als nächstes ist, der Heinz Schlötermann, der in einer Publikation Mystik in den Regionen der Völker erschien in der Reihe Glauben und Wissen, indem er Folgendes macht: Er konstruiert ein Netz Mystik, Religion, Glauben und Wissen, in die das Tao Te Ching und Lao Tzu eingebunden wird. Zitat jetzt hier von Reiter, aber das ist dann einiges von dem Schlötermann drin referiert. Lao Tzu wird als Gegenposition zu Konfuzius beschrieben, der mit einer ritualisierten Äußerlichkeit der Welt verbunden scheint. Soll man sich an die Worte, an Begriffe menschlichen Denkens halten, die von Edlen rühren, die in den Urgrund des Seins selbst zurückgekehrt sind? Lao Tzu verneint. Zitat: Seine Wünsche sind erloschen, er hat alle Pläne aufgegeben und fühlt sich einer Wasserpflanze gleich, im ewigen Strom des Werdens treiben, hingegeben den Kräften des Lebens selbst. So Schlötermanns Auffassung. Zitat wieder Schlötermann: Lao Tzu will den Willen überwinden und zur Pflanze werden, beziehungsweise im pflanzlich unbewussten Sein beharren, ohne jedoch nun in dieser Beharrung sich aus dem lebendigen Fluss des Werdens zurückzuziehen. Der Mensch soll als empirisches Wesen ausgeschaltet werden, um das Tao rein in sich zu erleben. Also das ist dann eine lebensreformerisch-phänomenologische Aufladung, die aber auch nicht, die auch, dem man auch eigentlich projektiven Charakter attestieren muss. Und dann Verhältnis von Konfuzius und Lao Tzu, also das hat Schlötermann gesehen, dass es da eins gibt, aber hat das auf eine auch wieder eigentümlich europäische Perspektive projiziert. Schlötermann zufolge hat Konfuzius die alten Bücher redigiert, um den Sinn der heiligen Worte wiederherzustellen, während Lao Tzu noch hinter diese Bücher zurückgehen wollte. Also so in etwa, wie man sich die Reformation als Wiederherstellung des verloren gegangenen Sinns der Bibel vorgestellt hat und dann die Täufer und ähnliche Bewegungen, die dann versucht haben, noch einen mystischen, nur im mystischen Erlebnis erfahrbaren Sinn hinter der Bibel zu finden. Aber das spielt, also das macht für die Interpretation von Reformation und Täuferbewegung einen gewissen Sinn, aber dass man das in die chinesische Geschichte oder die chinesische Philosophie oder Geistesgeschichte projiziert, halte ich für in der Tat nichts, was man begründen könnte.
Wann hat er das hier geschrieben?
Der Schlötermann, der ist hier ohne Datum, müsste ich jetzt in die Fußnoten gehen. Aber das ist
20. Jahrhundert.
20. Jahrhundert, ja. Kleinen Moment. Seit 1958. Also doch schon jüngere Zeit. wieder eine Neuübersetzung des Anfangs, die Schlötermann versucht. Zitat: Das Tao, das sich aussprechen lässt, ist nicht das ewige Tao. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Sein, nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. Nichtsein, nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Darum führt die Richtung auf das Sein zum Schauen des wunderbaren Wesens, die Richtung auf das Nichtsein zum Schauen der räumlichen Begrenztheit. Damit führt, das hat von Essen völlig richtig gesehen, Schlötermann philosophische Begriffe ein. Zitat: Das Nichts ist Entstehungsgrund, jenes geheimnisvolle Urwesen, das in den verschiedensten Religionen der göttliche Urgrund genannt wurde. Das ist aber eine religiöse Kombination aus, sagen wir mal, Schöpfungsgeschichte, griechischer Kosmogonie und ähnlichen Vorstellungen, aber ist im Lao-Tzu-Text nicht zu finden. Und das wird dann von Schlötermann auch, finde ich, ganz, das ist dann schon fast symptomatisch formuliert. Lao Tzu hat nicht naturwissenschaftlich und auch nicht erkenntnistheoretisch gedacht. Sein Denken war metaphysisch ausgerichtet. Dieser begrifflose Gebrauch von metaphysisch verrät den Projektionsproduzenten. Sein und Nichtsein, darauf weist hier weiter hin, gibt es im Original gar nicht. Da gibt es nur nennbar und nicht nennbar, was natürlich von Sein und Nichtsein sich erheblich unterscheidet. Und das heißt, diese Art von Spekulation ist eben Produkt des jeweiligen Autors und nicht Produkt der Lektüre. Er setzt sich dann weiterhin auseinander mit der Grundannahme, dass in China, natürlich auch zu Zeiten Lao Tzus, eine Mystik bzw. Mystizismus existierte. Und er hält ihm entgegen: Dieser Begriff ist publikumswirksam, weckt aber leicht ebenso anheimelnde wie falsche Vorstellungen. Und jetzt setzt er sich dazu mit einer L. Köhn auseinander, die eine amerikanische Autorin offenbar, die im Tao Te Ching die fundamentale Ausdrucksform des frühen chinesischen Mystizismus gesehen hat, allerdings ohne jede Beschreibung irgendeiner mystischen Methode. Und das wird jetzt von der Frau Köhn aus der späteren Exegese begründet. Und dann wird sozusagen aus der späteren Perspektive, wo Lao Tzu zu Lao Tschun, Herr Lao wird und vergöttlicht wird, die These abgeleitet, dass der Lao Tzu, der Autor des Tao Te Ching, nur ein Glied in der langen Kette seiner Inkarnationen gewesen ist. Also damit wird im Grunde auch der Autor eigentlich eliminiert. Ein Zitat von der Frau Köhn: The Tao Te Ching can be read in several different ways. As a philosophical handbook, also ein philosophisches Handbuch, an esoteric treatise on military strategy, also eine esoterische Abhandlung zur Militärstrategie. Alle diese Dimensionen sind gegenwärtig, für unseren Zweck und für zahlreiche Intellektuelle des traditionellen China ist das Tao Te Ching vor allen Dingen ein mystischer Text. Das ist eine bestimmte kosmologische Interpretation des Universums vorstellte und eine Lehre, wie man in vollständiger Harmonie mit diesem Universum leben könnte, um eine Welt zu schaffen, die man dann als Ideal begreifen könnte. Und in dem Sinne hat sie dann das Tao, das wird jetzt von ihr so als Begriff eingeführt, als organisches, zugrunde liegendes und strukturierendes Element dieser Welt behauptet, das sich jeglicher Namensgebung und wissentlicher Festlegung entzieht, also transzendent und immanent sei, Zitat, obwohl es im ganzen Universum, Zitat, schöpft, strukturiert und Ordnung schafft, Ende des Zitats, ist es doch nicht ein irgendwie separierbarer Teil davon. Und das wird dann in der Gottheit Lao Tzu personifiziert und führt zur taoistischen Religion. Ja, dann wird, das will ich jetzt nur kurz ansprechen, das auf die, also als Vorstellung einer Rückkehr zum harmonischen Urzustand interpretiert und das wird als Aktion des tugendhaften Herrschers interpretiert, wieder Englisch. Once the ruler has attained the one, nachdem der Herrscher das Eine erreicht hat und seine Energie konzentriert hat, wird das Tao aus ihm herausscheinen, radiate through him. Er wird Friede und Reinheit zu den Menschen bringen. Er verhält sich zur Gesellschaft, indem er im Nichthandeln handelt, wobei er legt dem Lauf der Natur nicht sein eigenes persönliches Muster auf und nicht eingreifen ist in dem Sinne der Schlüssel für gute Regierung zu einer harmonischen und friedlichen Welt und schließt auch eine Haltung der Gewaltlosigkeit ein. Und dieser Weise oder auch Heilige wird dann als Schlüsselthema der altchinesischen Staatsphilosophie, wie er dazwischen bemerkt, das keineswegs an eine Denkschule gebunden war, auch im Tao Te Ching den zentralen Gegenstand bilden. So. Dann lässt er sich noch zur Frage. Ach so, Entschuldigung, ich habe hier jetzt noch gar nicht weitergeklickt. Im deutschsprachigen Raum dann auch zu Textauffassungen aus. Und da will ich dann verschiedene Fassungen des Anfangs Ihnen nochmal vorstellen. Hundhausen 1948, kann ewig eines sein, was wir erkennen. Ein Name ewig sein, mit dem wir nennen. Des Welt als letzter Grund ist namenlos, benannt ist der Geschöpfe Mutterschoß, beide sind eins, der Name unterscheidet. Als Einheit sind die Wunder, fern dem Worte, ein Wunder, das ein Tieferes noch umkleidet, der Wunder tiefstes aller Wunder Pforte. Was der Befangene sieht, sind Säume nur, der Unbefangene sieht, des geistigen Spur. Eine andere Fassung, 1955 in der DDR publiziert, als deutsche Fassung einer russischen Übersetzung durch einen Chinesen. Das Tao, das in Worten ausgedrückt werden kann, ist nicht das ewige Tao. Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name. Das Namenlose ist der Anfang des Himmels und der Erde. Was einen Namen hat, ist die Mutter aller Dinge. Darum sieht, wer frei ist von Leidenschaft, des Tao wunderbares Geheimnis. Wer aber Leidenschaft hat, sieht es nur in seiner endlichen Form. Beide haben einen und denselben Ursprung, aber verschiedene Namen. Zusammen werden sie als das Tiefste bezeichnet. Von einem Tiefsten zum anderen, das ist das Tor zu allem Wunderbaren. Hans Schwarz hat er 1985 eine Übersetzung publiziert. Sagbar das Tao, doch nicht das ewige Tao. Nennbar der Name, doch nicht der ewige Name. Namenlos des Himmels der Beginn. Namhaft erst der zahllosen Dinge Urmutter darum. Immer begehrlos und schaubar wird der Dinge Geheimnis. Immer begehrlich und schaubar wird der Dinge Umrandung. Beide gemeinsam im Sprung in dem einen, sind sie nur anders im Namen. Gemeinsam gehören sie den Tiefen. Dort, wo am tiefsten das Tiefe, liegt aller Geheimnisse fort. So, dann haben wir hier dann nochmal genauer den Feldvergleich. Das werde ich aber jetzt überspringen. Demgegenüber zitiert er dann Wingzi Chan in a Source Book in Chinese Philosophy. The Tao way that can be told of is not the eternal Tao. The name that can be named is not the eternal name. The nameless is the origin of heaven and earth. The named is the mother of all things. Therefore let there always be non-being so we may see their subtlety. And let there always be being, so we may see their outcome. The two are the same. But after they are produced, they have different names. They both may be called deep and profound, deeper and more profound, the door of all subtleties. Dann im sechsten Abschnitt gibt es einen Begriff des Geistestals. Zitat jetzt bei Hundhausen. Nicht sterben kann der Quelltalsgeist, ne? Quelltalsgeist, den ihr die dunkle Mutter heißt. Der dunklen Mutter Zeugungstor, die Wurzel ist des Himmels und der Erde. Quellendem Borne gleich bringt es hervor, beharrend ohne Mühe und Beschwerde. Dann Yang Xin Shun, die Lehre des Tao ist unsterblich und ich nenne es den tiefsten Urgrund. Den Zugang zum tiefsten Urgrund nenne ich den Ursprung des Himmels und der Erde. Es, das Tao, ist unendlich wie das Dasein und wirkt ohne Kraft zu gebrauchen. Scheint ein ganz anderer Text zu sein. Dann Schwarz wieder, unsterblich ist der tiefe Geist des Tals, der dunkle Mutterschoß sei er benannt, und dieses dunklen Mutterschoßes Pforte, genannt wird sie die Mutter des Alls, sich hinschlingend durch alles, allgegenwärtig wirkt sie und wirkt doch mühelos. Der Schlüsselbegriff ist also Talgeist oder Geist des Tals, wobei die Frage eben ist, ob das überhaupt eine Gottheit oder Göttlichkeitsbedeutung hat.
Oder Chaos. Das heißt, eben. Also die tiefe gehende Mülle, aus der alles heraussteigt. Ja. Da haben wir schon wieder ein griechisches Beispiel.
Der Talgeist könnte auch der Getreidegeist sein, es könnte auch eine alte Wachstums- und Vegetationsgöttin dahinter stecken. Dann gibt es hier auch Wurzel des Alls als Vergleich. Da gibt es dann wie ein Kürbisstängel sich weiter rankende Generationen. Also die dunkle Mutter, beziehungsweise der dunkle Mutterschoß, deutsche Autoren, ist bei Wingzi Chan the subtle and profound female. ist also eher eine Interpretation für das Weibliche. Ja, aber natürlich sozusagen spezifiziert über die Mutterfunktion. Ich will jetzt nicht Ihnen die ganzen Vergleiche vorführen. Im 75. Abschnitt geht es um Volk, seine Lebensbedingungen und seine Herren. Hundhausen schreibt, das Volk verhungert, weil die Obrigkeit den Aufwand ihres Prassens ihm entpresst. Das Volk ist störrisch, weil die Obrigkeit zu viel betreibt, nicht aber treiben lässt. Es scheut den Tod nicht, weil es Überfluss begehren lernt, den es entbehren muss. Nichts tun, nichts trachten um des Lebens willen ist redlicher als Lebenshunger stillen. Yang Xinchun schreibt zum selben Text, das Volk hungert, weil die Steuern und Abgaben zu groß sind. Deswegen hungert das Volk. Das Volk zu lenken ist schwer, weil die Herrscher zu geschäftig sind. Deswegen ist es schwer zu regieren. Das Volk stirbt leicht, weil sein Streben nach Leben übermächtig ist. Deswegen stirbt es leicht. Gerade wer sein Leben verachtet, schätzt sein Leben. Schwarz schreibt, das Volk hungert, weil die Herren zu viel Steuern verzehren. Deshalb muss es hungern. Es ist störrisch, weil die Herren zu viel tun, es zu stören. Darum ist es störrisch. Es nimmt den Tod leicht, weil die Herren zu sehr hängen an ihrem Leben. Deshalb nimmt es den Tod leicht. Nur jene wissen, das Leben wahrlich zu schätzen, die nichts tun, es zu stören. Nochmal Wang Xingchan. The people starve because the ruler eats too much tax grain. Therefore they starve. They are difficult to rule because their ruler does too many things. Therefore they are difficult to rule. The people take death lightly because their ruler strives for life too vigorously. Therefore, they take death lightly. It is only those who do not seek after life that excel in making life valuable. Also nur diejenigen, die nicht danach bestrebt sind, wie sie ihr Leben führen oder ihr Leben zu führen, sind ausgezeichnet darin, ihr Leben oder das Leben wertvoll zu machen. Ja, dann will ich Ihnen noch sozusagen Abschnitt 80 vorführen. Ne, gleichzeitig ist es ja auch Lektüre, wenn auch Lektüre in den unterschiedlichen Brechungen, wo das Idealbild einer, wie er hier sagt, sozialen, staatlichen Zellgemeinschaft entfaltet wird. Hundhausen, ein Land sei klein, klein der Bewohnerzahl, und sollten sie Geräte auch besitzen, verzehn, verhundertfach zu ihrer Wahl, mach, dass sie die Geräte nicht benutzen. Lass ihnen Leben wichtig sein und Tod, dass nichts sie treibt, die Welt sich anzusehen, und stehen auch Schiff und Wagen zu Gebot, zu Hause bleiben und zu Fuße gehen. Ist auch an Wehr und Waffen reich das Land, lass den Besitz nicht zum Gebrauch verführen. Vergessen sei, dass man die Schrift erfand. Lass Heimse kehren zu den Knoten schnüren, also diese Knotenschrift, wie wir sie von den Inkas kennen, hat es offenbar auch in China gegeben. Doch gönne ihnen allerbesten Schmaus, lass sie bequeme, schöne Kleider tragen, gib ihnen Frieden im geräumigen Haus und fromm sittenfröhliches Behagen. Sei dann ein Nachbarland, so nah auch, dass sie der Hähne krähen, der Hunde bellen, von drüben hören können und den Rauch aufsteigen sehen von den Feuerstellen. Man wird uralt, man stirbt und wird begraben, ohne das Nachbarland besucht zu haben. Yang Xinchun schreibt dem gegenüber, also es wird dann im Einzelnen kommentiert, wo der Hundhausen da Ergänzungen vorgenommen hat. Bei Yangshin Shun ist es sehr viel nüchterner. Das Reich sei klein, seine Bevölkerung gering, hat es auch hunderte begabter Menschen, so verwende man sie nicht. Das Interessante ist, begabte Menschen und sozusagen Instrumente. Die Menschen mögen bis zu ihrem Lebensende nicht weit umherziehen. Hat man auch Boote und Wagen, so braucht man sie nicht zu verwenden. Hat man sogar bewaffnete Streitkräfte, so soll man sie nicht aufstellen. Das Volk möge wieder Knoten knüpfen und sie anstelle der Schrift benutzen. Seine Speise sei schmackhaft, seine Kleidung schön, sein Leben ruhig, sein Alter froh. Mögen die benachbarten Reiche aufeinander schauen, mögen sie das Hähnekrähen und das Hundegebell voneinander hören, aber mögen die Menschen bis ins Alter und bis zum Tod einander nicht besuchen. Dann wieder schwarz. Klein sei das Land, das Volk gering an Zahl, so viele Werkzeuge es gibt, gebraucht sie nicht. Lehrt das Volk den Tod scheuen und weites Wandern meiden. Gibt es auch Boote und Wagen, man besteige sie nicht. Gibt es auch Harnisch und Waffen, man hole sie nicht hervor. Das Schreiben schafft ab, lehrt die Menschen wieder Quippu-Knoten knüpfen. Die Speise sei ihnen süß, die Kleidung schön, die Hütten bequem, die Sitten fröhlich. Die Nachbarstaaten liegen dicht beisammen, wenn die Hühner gackern, die Hunde bellen. Und doch verkehrt man bis zum Tode mit seinen Nachbarn nicht.
Also hier passt irgendwie nicht die gute Kleidung, die schöne Kleidung und das, die gute Speise hinein. Ein mehr oder weniger doch ziemlich bedürfnislosen und ziemlich armseligen Leben, was ja da sozusagen als Ideal propagiert wird. Wieso kommt denn dann plötzlich auch schöne Kleidung? Ich meine, das ist doch überflüssiger Plünder.
Ja, ich denke, das ist eben bei Schwarz besser übersetzt als bei Hundhausen. Die Speise sei ihnen süß.
Ach so, ja, okay.
Die Kleidung schön.
Ja, ja.
Die Hütten bequem.
Ja, ja, das ist alles.
Die Sitten fröhlich. Das ist
kann der größte Lumpen sein, aber wird als schön akzeptiert aufgrund dieser Bedürfnislosigkeit. Ja.
Also das ist dann relativ konsistent. Wobei natürlich schon gemeint ist, sie leiden keinen Mangel.
Ja, ja.
Sie werden satt, frieren nicht und all sowas. Das soll gewährleistet sein. Aber eben ohne die Elaboration des Luxus. So, und dann sind wir noch immer bei der deutschsprachigen Rezeption, nämlich in der Sinologie. Da gibt es das Problem, dass inzwischen neue Textfunde gemacht worden sind. Also in Changsha gibt es ein Manuskript aus einem Grab zu Beginn des 2. vorchristlichen Jahrhunderts. Und dann gibt es auch noch einen späteren Fund. Und unterscheiden sich erheblich von der Edition Wang Pis, die gewissermaßen die Haupttradition ist. Allerdings ist es auch wohl so, dass es auch Wang Pi sozusagen nicht das alles neu gemacht hat, sondern sich seinerseits auf ein älteres Manuskript gestützt hat, was vermutlich noch mal älter ist als die beiden jetzt gefundenen Manuskripte. Das heißt, man kann jetzt aus dem Alter der Funde nicht die Authentizität oder den Vorrang der neu gefundenen Manuskripte schließen. So, und das Spannende ist natürlich, dass in Dao De Jing der zweite Teil als erster kommt. Also die Teile über Tee, also die Tucht, die Arete, stehen da am Anfang. Und die gewissermaßen ontologischen Teile kommen als zweites. Aber ich würde da auch nicht sehr was Tiefsinniges draus machen, aber ich würde schon draus machen, dass also die Lektüre des Tao Te Ching die einfach sagt, eigentlich geht es um die Ontologie und das mit der Praxis, das ist irgendwie zeitgebunden und nicht so wichtig, die ist falsch. Sondern es ist eben von vornherein so, dass auch die Ontologie in diesem Bezug zur Praxeologie gestanden hat oder eigentlich sozusagen die abstrakte Version der Praxeologie gewesen ist. Also er spricht hier davon, also der, dort heißt auch der Text Te Dao Jing, ne, wegen der umgekehrten Reihenfolge, der sei in die Sphäre der politischen Philosophie der Legalisten eingebunden gewesen. Und es gibt dann auch viele Schreibvarianten, die man erst noch untersuchen muss, offenbar. Und er schließt dann, letztendlich sehen wir uns für unsere Einführung zu Lao Tzu auf jenen Textbestand zurückverwiesen, wie er seit Ho Shang Kung und Wang Pi allgemein vertraut ist. Also es ist nicht so, dass man aufgrund der Textfunde jetzt eine ganz neue Lektüre begründen kann. Aber es wird eben deutlich, dass man tatsächlich die verschiedenen Teile alle ernst nehmen muss. So, damit komme ich zur Rezeption im traditionellen China.
Vielleicht nochmal eine Frage zu dem Deutschsprachigen. Kann man denn sagen, sie ist, je näher die Texte zur Gegenwart kommen, weniger projektiv und sie sind textnäher, also näher am griechischen Text, sie sind, seriöser als.
Also, jedenfalls ist das offenbar die eigene Wahrnehmung dieser Autoren.
Sie sehen sich selbst so.
Also, ich meine, das ist immer der Geist der Zeit. Ne? Der ist im eigenen Rücken, da guckt man nicht drauf. Und sozusagen. Wenn man dann 50 Jahre später auf Texte guckt, dann sieht man, ach, das ist ja doll, wie da der Zeitgeist rumgetobt hat. Und das sieht man von den eigenen Texten nicht. Das ist, glaube ich, ist einfach so. Aber es spricht schon vieles dafür, sagen wir mal, die Zeiten sozusagen der frisch-fröhlichen Projektion und dieses, wie soll man sagen, dieser Sinolatrie, dass man sich in einer ideologischen Krise wähnte und glaubte, im fernen Osten kann man sozusagen dafür Lösungen finden, ist vorbei. Wobei es hat allerdings dann die Indolatrie gegeben.
Jetzt, genau.
Also die Beatles sind ja noch da hingefahren und viele Altersgenossen von mir. Die sind dann nicht mehr nach China gefahren, sondern nach Indien. Aber es ist strukturell das Gleiche. Da wird sozusagen hier eine Krise erlebt und dann wird eine östliche Weisheit als Lösungsform oder Lösungsmittel für diese Krise angestrebt. Ich glaube, dafür gibt es eigentlich keine Grundlage, außer folgendem, das will ich dann doch hier an dieser Stelle erwähnen. Unsere westliche Zivilisation ist, kann man, glaube ich, sagen, ziemlich leibvergessen. Sozusagen all das, was sozusagen mit Hermann Schmitz hat das ja dann aufgegriffen, mit eigenleiblichen Spüren der eigenen Praxis, Achtsamkeit und so weiter verbunden ist. Da gibt es ja inzwischen auch eine entsprechende, mehr oder minder esoterische Praxis, die das versucht dann zu trainieren und zu lehren. Und in deren Zuge sind dann auch diese Autoren alle wieder neu übersetzt und kommentiert worden. Also wenn Sie ins Internet gehen, finden Sie ganz viele mystisch-praktische Interpretationen von Lao Tzu und den anderen Autoren. Aber diese Dimension sozusagen des eigenen Leibes, der leiblichen Praxis und so weiter, die ist in der Tat in der europäischen Kultur nicht besonders bearbeitet worden, während das in der chinesischen, japanischen, indischen bis zu den Sufis im islamischen Raum da eine entwickelte Tradition und Praxis sozusagen der subjektiven Selbstkultivierung gibt. Das bei uns gewissermaßen auf den Portwein nach dem Abendessen reduziert worden. Oder.
Obwohl die Wissenschaft inzwischen ja versucht, es nachzuholen.
Ja, ja. Also es gibt in der Medizin ja, das halte ich auch für relativ belastbar, die Praxis des autogenen Trainings, wo tatsächlich versucht wird, sozusagen den rationalen Kern solcher subjektiven Selbstübungen reproduzierbar zu machen.
Das steht ja schon mit Nietzsche, Weisheit des Leibes, das ist ja ein Protest gegen die Tradition sozusagen.
Ja, wobei bei Nietzsche das eigentlich dann sofort in eine philosophische Interpretation eingebunden ist, weil die Technik des autogenen Trainings ist wirklich eine Technik, die man als solche lernen kann. Die würde ich übrigens auch durchaus empfehlen, dass zum Beispiel in Stresssituationen ist das ausgesprochen hilfreich. Da braucht man keine Pillen zu nehmen, sondern hat man einfach ein paar Atemübungen und dann ist man wieder stabil. Also da gibt es tatsächlich, also es gibt diese Praktiken der Selbstkultivierung, das ist nicht alles mystischer Unsinn, sondern das ist eine Dimension menschlicher Praxis, die in unserer Kultur tatsächlich unterentwickelt ist. Es gibt ein bisschen, aber nur ein bisschen in der meditativen Praxis der Mönchstradition, Mönch- und Nonnentradition. Aber das ist dann von vornherein gewissermaßen von den Laien abgesperrt und gewissermaßen im Innenraum der Kirche angesiedelt.
Man hat es ja auch so gegenübergestellt, diese Selbstdisziplinierung,
ja, hatten wir ja
Osten gegenüber dieser Weltbeherrschung, der Naturbeherrschung nach draußen. Also
ja, das hatten wir ja in einem Zitat so gehabt, ja. Das halte ich für in dieser Gestalt tatsächlich ideologisch. Aber dass es sowas wie eine Praxis der Selbstkultivierung im Osten gegeben hat, die bei uns gewissermaßen abgespalten und unter Kontrolle gebracht worden ist in bestimmten Bereichen des Klosterlebens, das ist, glaube ich, historischer Fakt. Glaub, das Problem ist eher, dass dieses Außen, da wird ganz viel zusammengeworfen, ne, also von der imperialen Expansion bis zum wissenschaftlichen Experiment, das wird alles sozusagen, oder bis zur Männlichkeit, alles unter Beherrschung des Außen zusammengefasst. Also das halte ich für wenig hilfreich. Während diese Praktiken der Selbstkultivierung, das gibt es und das ist interessanterweise noch in der griechischen Medizin ein bisschen da, aber verschwindet dann. Das ist, glaube ich, der. Also das kann man, von da aus kann man auch sagen, Leute, die eben unter dieser Art von Fehlen einer Kultur der Selbstkultivierung gelitten haben, haben dann eben das Östliche dann auch gleich mystifiziert, bis hin zu den Beatles. Ne? So, aber dann komme ich noch zur. Nee, komme ich nicht mehr. Dann mache ich heute tatsächlich jetzt Schluss. Und zur Rezeption im traditionellen China komme ich dann nächstes Mal.